Aller guten Dinge sind drei. Wir reisen also noch einmal zurück ins Jahr 2018. Wir befinden uns gerade in den letzten Zügen der langen, langen Geschichte mit Natalie. Und wenn ich könnte, würde ich Vergangenheitspatrick jetzt gerne in den Arm nehmen und ihm sagen, lauf, renn um dein Leben, hier hast du meine Kreditkarte, buch dir einen Flug zurück nach Berlin und schau nie wieder zurück. Aber solange Zeitreisen noch nicht erfunden worden sind, bleibt uns nur die nachträgliche Aufarbeitung schmerzhafter Geschichten. In diesem Sinne, hit me baby one more time, das Jahr meines Lebens mit dem Jahr 2018, dritter Teil.
I'm not ready, let's do this.
Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala.
Zurück in Medias Res. Die Musik auf der Hochzeit bleibt herausfordernd. Der DJ hat es sich zwischen Latin-Musik für die Braut und arabischer Vierteltonmusik für den Bräutigam gemütlich gemacht. Mein Fall ist das nicht, aber mir ist eh nicht nach Tanzen zumute. Natalie und André dagegen haben Hummeln im Hintern. Sie wollen weiterziehen in einen schwulen Club nahe des Ericsson Globes, der heute Avicii Arena heißt. Rest in Peace. Während der Fahrt ist Natalie wie ausgewechselt. Sie schmiegt sich an mich, küsst mich, macht Scherze. Es fühlt sich auf einmal wieder an wie damals Mitte September, als sie das erste Mal bei mir in Berlin war. Ich denke mir, gut, dass ich die Handysache angesprochen habe. Das war wohl tatsächlich alles nur ein Missverständnis. Aber natürlich bleibt das schlechte Gefühl. Die Macht der Verdrängung oder die Kraft, eine so krasse kognitive Dissonanz auszuhalten, ist nicht unendlich. Angekommen im Club stellen wir schnell fest, dass wir heillos overdressed sind. Klar, wir kommen gerade von einer Hochzeit und alle anderen sehen aus, wie man eben an einem Freitagabend aussieht. Die Musik ist laut. Ich verstehe kaum ein Wort, was Natalie und André sagen. Meistens driften sie eh ins Schwedische ab. Wir tanzen zu dritt, doch manchmal fühle ich mich wie das dritte Rad am Wagen, denn Natalie und André haben wie einstudiert wirkende Dance-Moves. Aber ich bin zu müde, um verunsichert zu sein und lasse mich einfach treiben. Ich hole Gin Tonics für knapp 20 Euro das Stück, aber mir ist das alles egal, denn Natalie sieht einfach atemberaubend in ihrem Kleid aus. Immer wieder tanzen sich Leute an uns heran, meistens Frauen, und machen ihr Komplimente. Ich fühle so etwas wie Stolz. Ihr Handy ist übrigens in meinem Jutebeutel, den wir an der Garderobe abgegeben haben. Das beruhigt mich. Und weil ich in den vergangenen zwei Nächten vielleicht insgesamt 4 Stunden geschlafen und seit 3 Tagen nichts außer einem Stück Maki-Sushi gegessen habe, fühle ich mich wie benebelt und denke mir auch nichts dabei, als Natalie nach der Garderobenmarke fragt, um aus dem Jutebeutel bequemere Wechselschuhe zu holen. 6 Stunden später werde ich herausfinden, dass sie dem anderen Patrick schreibt, dass sie ihn unbedingt noch einmal sehen muss, bevor es am Montag nach Boston geht. Und dass sie horny as fuck ist. Nice. In der Rückschau ist alles, was da in diesem Club passiert, so schizophren. Wildfremden Leuten in der Raucherecke erzählt Natalie unsere Kennenlerngeschichte, zeigt stolz ihren Ring und knutscht mich öffentlich ab. Als André gegen 4 endlich nach Hause geht, bleiben wir noch ein bisschen und tanzen so, als wären wir alleine auf dem Dancefloor. Sie umschlingt meinen Hals und küsst mich so leidenschaftlich, dass ich eine Gänsehaut bekomme. Ich sage, es tut mir leid, dass wir uns erst streiten mussten. Sie legt mir den Finger auf die Lippen und sagt, darüber können wir morgen reden. Es ist gut so, wie es jetzt ist. Lass uns den Abend genießen. Sie küsst mich und sagt, ich liebe dich. Im Morgengrauen verlassen wir als eine der Letzten den Club. Bei einer finalen Zigarette lernen wir einen spleenigen Österreicher kennen, der sich als Hochzeitsplaner anbietet. Wieder kommt Natalie ins Schwärmen, erzählt unsere Geschichte und gibt die stolze Braut in Spe. Ich nicke und denke, sie träumt von einer Zukunft mit mir. Es wird alles gut. Auf dem Weg zur S-Bahn zieht sie mich immer wieder zu sich heran, küsst mich und fummelt mir im Schritt herum. Sie will mit mir im Gebüsch verschwinden, aber ich könnte jetzt nicht einmal einen Hoch bekommen, wenn man mir 1 Million Euro verspräche. Wir verpassen die S-Bahn, bestellen ein Uber und warten und warten. In dieser Hinsicht ist Stockholm verglichen mit Berlin wie ein Dorf am Samstagmorgen. Während wir warten, bekommt Natalie einen Redeflash. Sie macht einen Haufen Vorschläge, was wir in Stockholm noch unbedingt alles besuchen müssen. Auf den Ericsson Globe raufklettern, irgendwelche Ausstellungen und Konzerte und so. Ich nicke und denke, wir machen Pläne für die Zukunft. Es wird alles gut. Und im Uber nach Hause eröffnet sie mir, dass sie im nächsten Jahr die Krankenhausstation wechseln wird, sodass sie perspektivisch einen besseren Schichtplan hat, um mehr bei mir in Berlin zu sein. Ich nicke und denke, sie macht Pläne für eine Zukunft mit mir. Es wird alles gut. Endlich bei Natalie angekommen, verschwinde ich im Badezimmer. Meine Blase ist kurz davor zu platzen und am liebsten würde ich einfach nur zur Seite kippen und schlafen. Schlafen, schlafen. Doch zurück im Schlafzimmer erwartet mich Natalie, nackt, so wie ich sie mir seit Wochen gewünscht habe. Sie gibt mir keine Chance, auch nur irgendetwas zu sagen, sondern schmeißt mich aufs Bett und zieht mich aus. Wir schlafen miteinander, mehr schlecht als recht. Natalie reitet auf mir und sagt immer wieder, entspann dich, Patrick, entspann dich. Ein aussichtsloses Unterfangen nach diesen Tagen und Wochen, doch ich schaffe es irgendwie dann doch, jedenfalls kurz genug, dass wir beide kommen. Und während sie noch auf mir sitzt, beugt sie sich zum Nachttisch, nimmt ihr Handy in die Hand und schreibt eine Nachricht. Es ist die »Mein Bettzeug riecht noch nach dir« Nachricht an den anderen Patrick. Machen wir es kurz. Es gibt danach noch ein längeres Bullshit-Gespräch, bei dem Natalie so Sätze sagt wie »Ich liebe dich so sehr, aber ich habe das Gefühl, dass mir diese Liebe nicht gut tut«, weil sie das erste Mal seit vielen Jahren wieder den Drang verspürt, sich zu ritzen. Und jetzt kommt das Verrückte an der Sache. Ich bilde mir in diesem Moment wirklich ein, ich wäre schuld an ihren Selbstverletzungsfantasien. Ich hätte zu viele Fehler gemacht. Ich müsste das alles irgendwie wieder gut machen. Natalie sagt auch, es war alles zu viel in letzter Zeit. Die stressige Arbeit, dann lief es nicht so gut zwischen uns. Ich konnte nicht richtig essen. Ich kann überhaupt nicht runterfahren und habe Angst, dass Boston schrecklich wird. Wieder denke ich, fuck, ich muss unbedingt ein besserer Mensch werden und viel, viel härter an mir arbeiten, damit die Beziehung wieder funktioniert. Auf jeden Fall ist Natalies Lösung, um endlich runterfahren zu können, eine simple. Ich soll mich einfach für die nächsten 2 Nächte in einem Hotel einquartieren und wir würden uns dann erst am Montagmittag am Flughafen wiedersehen. Ihr erinnert euch doch noch, was sie ihrem anderen Typen im Club geschrieben hatte, oder? Auf jeden Fall bin ich zu diesem Zeitpunkt schon längst nicht mehr geistig zurechnungsfähig, weshalb ich zustimme. Und morgens 7:30 schlafen wir dann endlich ein. Ich bin so übernächtigt, dass ich bestimmt 24 Stunden durchschlafen werde. Aber nicht einmal eine Stunde später wache ich wieder auf mit den schlimmsten Bauchschmerzen, die ich jemals in meinem Leben hatte. Natalie schläft tief und fest. Und als ich da so auf der Bettkante sitze, fällt mein Blick auf ihr Handy. Ich fühle mich wie ein Schwerverbrecher, aber ich muss da jetzt einfach noch einmal reinschauen in ihre Nachrichten. Ein allerletztes Mal, sage ich mir. Und dann lese ich, was sie alles in den vergangenen Stunden geschrieben hat und mein Herz zerspringt in 1000 Stücke. Fotos vom Abend, anzügliche Kommentare, thank you, kiss. Endlich kapiere ich auch, warum ich mich die nächsten 2 Tage in ein Hotel begeben soll. Ich werde wütend, zittere, will mich übergeben und dann als letztes die Nachricht mit dem Bettzeug, gerade als wir ein letztes Mal miteinander geschlafen hatten. Wow. Im Nachhinein hätte ich am liebsten erstmal die Zeit angehalten, so komisch das aus heutiger Sicht klingt. Erstmal den Schmerz und die Verletzung irgendwie verarbeiten, um dann ein letztes Gespräch zu führen, um einen richtigen Abschluss zu finden, bei dem nicht noch 1000 Fragen offen bleiben, die mir in den nächsten Monaten und ja, auch Jahren jede Menge Schlaf rauben. Aber natürlich konnte ich damals am Samstagmorgen, so durch wie ich war, keinen rationalen Gedanken fassen. Ich wollte einfach nur ausrasten, ihre Wohnung kurz und klein schlagen, sie ohrfeigen. Zum Glück habe ich das nicht gemacht. Ich könnte mir sonst heute nicht mehr in die Augen schauen. Aber ich stürme ins Schlafzimmer, rüttle Natalie wach und zeige auf die Bettzeugnachricht. Was ist das? Frage ich. Sie antwortet nicht, starrt abwechselnd das Handy und mich an. Hast du mich betrogen? Frage ich weiter. Es scheint eine Ewigkeit zu dauern, bis sie endlich nickt und antwortet, ja. Ich stelle Fragen, dränge auf Antworten. Entweder ernte ich Schweigen oder einsilbige Erklärungen, die in meinen Augen keinen Sinn ergeben. Natalie starrt apathisch vor sich hin. Ich frage, wieso sagst du mir, dass du mich liebst und dass wir es schaffen werden und schreibst dann solche Texte vor meiner Nase? Schweigen. Was war der Plan? Wolltest du es nebenbei weiterlaufen lassen? Wolltest du mich weiter betrügen? Sie antwortet, keine Ahnung, ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Ich sage, komm schon, ich sollte ins Hotel gehen, damit du... Ich kann es nicht einmal aussprechen und sie schweigt wieder. Irgendwann hat sie die Schnauze voll und schaltet auf Gegenangriff. Sie fragt, hast du extra darauf gewartet, dass ich schlafe, um in mein Handy zu schauen? Ich bin fassungslos. Wieder einmal. Jetzt soll ich mich rechtfertigen? Ich springe auf. Ich muss hier raus. Ich ziehe mich an, werfe meine Sachen in den Koffer, fluche vor mich hin. Das ist mir alles zu einfach. Ich checke immer noch nicht, was ich falsch gemacht habe. Mit gepackten Koffern stehe ich vor ihr und frage einfach nur, warum? Wieder braucht sie quälend lange, bis sie sich zu einer Antwort durchringt. Weil es einfach war. Aufregend. Ich wollte mal wieder frei sein. Das war so anstrengend alles und ich habe die Bestätigung genossen. Eine Antwort wie eine Ohrfeige. Ich strecke meine Hand aus und sage, gib mir den Ring zurück, du verdienst ihn nicht. Langsam zieht sie ihn sich vom Finger. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein, aber sie sieht traurig aus. Ich weiß, dass das hier alles sinnlos ist, dass ich nichts hören werde, was das alles hier irgendwie leichter macht. Und doch und doch und doch kann ich mir nicht verkneifen zu sagen, was bist du nur für ein Mensch? Ich erkenne dich nicht wieder. Sie antwortet trotzig, ich bin halt ein Arschloch. Noch eine verbale Ohrfeige, was habe ich denn erwartet? Und weil ich einfach nicht gehen kann, obwohl ich will und muss und sollte, drehen wir uns noch 2-3 Mal im Kreis. Ich stelle dieselben Fragen. Natalie schwankt zwischen Scham und Stolz. Sie will, dass es endlich aufhört, dass ich endlich gehe. Also tue ich ihr den Gefallen. Doch während ich meine Hand auf die Türklinke lege, hat sie noch einen letzten, einen finalen Tiefschlag für mich parat. Und was ist mit Montag? Fragt sie allen Ernstes. Ich denke, ich höre nicht richtig. Ist sie jetzt vollkommen durchgedreht? Ich sage, Natalie, ich trenne mich hier gerade von dir. Wir fliegen ganz sicher nicht am Montag nach Boston. Sie sagt, ich habe aber die Hälfte des Trips bezahlt. Ich hätte schon gern meine Tickets. Eiskalt. Am Ende wird sie es tatsächlich durchziehen, wird allein 2 Wochen nach Boston fliegen, Grinsefotos auf Instagram posten, zu den Red Sox gehen, was immer mein großer Traum war, verdammt nochmal. Und noch geiler, Boston gewinnt sogar am Ende des Jahres die Meisterschaft. Ich hätte also das zukünftige Siegerteam sehen können. Und ich? Ich werde mich für immer fragen, warum ich nicht die Tickets vor ihren Augen zerrissen habe. Vielleicht, weil ich ums Verrecken kein Arschloch sein will. Vielleicht, weil sie ganz am Ende doch Tränen in den Augen hatte und sagte, dass sie alles leid tue. Auf jeden Fall sind meine letzten Worte, ich hoffe, du findest irgendwann deinen Seelenfrieden. Dann gehe ich. Das war übrigens Wie das geht, ein Lied von mir. Aber gut, das war jetzt nicht schwer zu erraten. Ich habe mich ungefähr 2 Jahre nach den Ereignissen im Frühjahr 2020 hingesetzt und Lieder über die 11 Monate mit Natalie geschrieben. Ich hatte damals das Gefühl, dass ich in meinem Aufarbeitungsprozess nicht so richtig vorankam. Trotz Gruppentherapie, trotz vieler, vieler Gespräche mit Freunden und Freundinnen, trotz dem Jahr mit Fanny, über das ich in der 2019er Folge erzählen werde. Auf jeden Fall dachte ich damals, vielleicht klappt es ja mit Musik. Immerhin war das alles guter Stoff für neue Songs. Und wenn es mir schlecht ging, fühlte ich mich eh immer kreativer, als wenn mir die Sonne aus dem Hintern schien. Ich glaube, ich werde im Laufe der nächsten Woche noch eine Bonusfolge zu dem Thema produzieren. Die Lieder über Natalie. Ich habe das Album übrigens Stockholm-Syndrom genannt. Ein, wie ich finde, passender Titel, weil er so schön zweideutig ist. Aber kümmern wir uns noch um die unmittelbaren Nachwirkungen der Natalie-Geschichte und den restlichen Monaten des Jahres 2018. Klar, in einem Film wäre das ein starkes Ende. Ich hoffe, du findest irgendwann deinen Seelenfrieden und dann gehe ich und die Tür fällt ins Schloss, Abspann. Aber das Leben geht ja immer weiter. Ich stehe also vor Natalies Wohnanlage und suche zuerst einmal nach einem Flug nach Hause, der mich nicht arm macht. Die einzige Möglichkeit ist EasyJet. Ich muss lediglich 8 Stunden überbrücken. Yay! Ich nutze die Zeit und rufe erst meine Mutter an. Denn in Momenten großen Schmerzes, wenn ich einfach nur Trost und Verständnis brauche, ist mein erster Anlaufpunkt meistens meine Mutter. Als nächstes telefoniere ich mit Patrick, erzähle ihm, wie das alles ausging nach unserem letzten Gespräch gestern. Er ist tief getroffen und sagt, dass er so sehr gehofft hat, dass das alles doch ein Missverständnis gewesen wäre. Allerdings hatte er schon lange einen Verdacht, den er sich nun traute, mir mitzuteilen. Ich glaube, sie ist Borderlinerin und ich glaube auch, dass du nie eine Chance hattest. Nicht, wenn du so bist, wie du bist und sie so ist, wie sie ist. Das musste einfach irgendwann eskalieren. Ich habe das jetzt mal paraphrasiert und lass mich bitte kurz erklären, wie er zu seinem Urteil kam und was das mit mir gemacht hat, als ich ihm so zuhörte. Alle Geschichten, die ich jemals mit Natalie erlebt hatte, kannte er. Die guten und die schlechten, wie zum Beispiel die seltsame Zettelnummer mit dem Barkeeper, die Selbstverletzungen und so weiter. Und immer wenn er Natalie traf, war er besonders, aufmerksam, um sie zu verstehen. Also um zu verstehen, warum sie so viel Freude, aber auch so viel Schmerz in meinem Leben verursachte. Und all seine Eindrücke teilte er immer mit seiner Freundin, die, wie es der Zufall so will, die Tochter vom Psychologeneltern ist. So kam er, beziehungsweise so kamen beide schließlich zu der Ferndiagnose Borderline-Störung. Was er mir am liebsten schon viel früher gesagt hätte, aber ich hätte ihn wahrscheinlich auch nicht für voll genommen vor diesem letzten Wochenende mit Natalie in Stockholm. Ich wäre nicht bereit gewesen, Konsequenzen zu ziehen. Aber das, was Patrick am Telefon sagte, half dann irgendwie. Erstmal. Ich konnte mich belesen, verstehen oder es zumindest versuchen. Meine spätere Therapeutin hat es immer abgelehnt, das Verhalten von Natalie zu bewerten und eine Diagnose zu stellen. Schließlich hatte sie Natalie ja nie kennengelernt und sowas wäre natürlich auch unprofessionell. Und letzten Endes sogar total egal, weil ich ja ihre Hilfe in Anspruch nehmen wollte und nicht Natalie. Lieber wollte sie sich auf meinen Teil an dieser Geschichte konzentrieren. Ich habe lange gebraucht, bis ich das akzeptieren konnte. Ich dachte immer, nee, ich bin unschuldig, mit mir wurde etwas Schlimmes gemacht, die klassische Opferhaltung eben. Aber natürlich bin ich genauso für die gemeinsame Zeit mit Natalie und ihr Ende verantwortlich wie sie. Ich forderte so viel Aufmerksamkeit. Ich brauchte im krankhaften Maße ihre Bestätigung, um mich wertvoll zu fühlen. Und ich habe hinter ihrem Rücken gestalkt und spioniert, war eifersüchtig, habe jedes Wort von ihr auf die Goldwaage gelegt, sogar als noch alles super war. Alles, was ich auf der Metaebene in diesen 3 Folgen über 2018 gesagt habe, sind Erkenntnisse, die ich mir erst später, teilweise unter großer Reaktanz, erarbeitet habe. Damals war ich getrieben von der Suche nach Bestätigung im Außen. wie ich schon einmal sagte, aus mangelnder Selbstliebe. Für diese Bestätigung habe ich alles mit mir machen lassen, habe mich anlügen, gaslighten, einfach schlecht behandeln lassen. Und meine Aufgabe ist jetzt, besser auf mich zu hören, meiner Intuition, die in der Natalie-Zeit ja immer funktioniert hatte, zu vertrauen. Und die Suche nach jener Bestätigung im Außen auf ein Normalmaß herunterzuschrauben. Auch weil meine ehemalige Therapeutin jetzt sagen würde, was ist schon normal? Das abschließende Urteil von Freunden und Familie zur Natalie-Geschichte ist immer das gleiche. Gott sei Dank waren es nur 11 Monate. Wie kaputt mich schon 11 Monate gemacht haben. Wie sehr ich in so kurzer Zeit an meinem Verstand und meiner Menschenkenntnis gezweifelt habe. Nicht auszudenken, wenn das länger gegangen wäre. Sie haben ja recht. Es ist gut, dass es vorbei ist. Ich kann das jetzt hinter mir lassen. Und trotzdem ist da eine nagende, fast schon perverse Neugier in mir, wann das wirklich mit dem anderen Patrick anfing. Und ob es da noch andere vor ihm gab, während sie mit mir zusammen war. Und wann sie das letzte Mal ehrlich zu mir war. Ich hätte mir gewünscht, dass sie mich damals rechtzeitig ins Vertrauen gezogen hätte. Sowas wie, du Patrick, ich habe gerade große Lust, das hier alles kaputt zu machen und dich zu verletzen. Bitte hilf mir. So simpel wäre das natürlich nicht gewesen. Und ich weiß auch nicht, ob ich ihr wirklich hätte helfen können. Aber diese Gedanken gibt es. Und sie gehören, wie alles andere Ungeklärte, in die Was-wäre-wenn-Schublade, die ich aber heute abschließe und dann den Schlüssel verbummle. Apropos Schlüssel. Die letzten organisatorischen Dinge, wie die Schlüsselübergabe zu Natalies Auto, das ja immer noch bei mir in Berlin war, dauerten dann nochmal 2-3 Wochen und dann hatte ich es hinter mir. Die allerbeste Chrissy kümmerte sich ums Auto und ich löschte alle Fotos, Videos, Texte und Sprachnachrichten von Natalie aus dem Handy. Ein paar Bali-Fotos haben seltsamerweise doch überlebt, wie ich erst Monate später herausfinden sollte. Ich verbrachte dann eine Woche bei meinen Eltern, die mich zwangen, endlich wieder zu essen. Und ich telefonierte mir die Finger wund. Ich musste allen Freunden immer wieder von meinen Erlebnissen mit Natalie erzählen, um sie zu verarbeiten. Bis ich einen Therapieplatz fand, was bis Ende des Jahres und mehrere Sitzungen mit 4 verschiedenen Therapeutinnen dauern sollte. Wobei das schon schnell ging. Innerhalb von 3 Monaten einen Therapieplatz zu finden, den die Krankenkasse bewilligt, das ist fast schon ein modernes Märchen. Naja, durch meinen Deep Dive in die Psychoanalyse konnte ich dann wenigstens Profis vollquatschen und musste nicht mehr meine Freunde zutexten. Okay, das klingt jetzt so lapidar, aber damals hatte ich auch immer ein schlechtes Gewissen, weil ich mir immer dachte, ich nutze dich jetzt aus, ich kaue dir ein Ohr ab, weil ich nicht alleine in meinem Gedankenkarussell fahren will. Und es ist mir auch echt egal, was du mir erzählen willst. Mein Schmerz ist im Moment das Wichtigste der Welt. Wie gesagt, ich hatte ein schlechtes Gewissen und manchmal denke ich, dass mein damaliges Verhalten auch ein paar Freundschaften nun nicht kaputt gemacht hat, aber nach meinem Anrufmarathon im August, September und Oktober sind viele Freundschaften eingeschlafen. Irgendwie kann ich das den Leuten auch nicht verdenken. Ich fand mich in dieser Zeit selber unausstehlich. Aber Therapie half, Freunde besuchen half, Alkohol und Zigaretten halfen, vermeintlich. Und die Arbeit in der Agentur half mir natürlich auch, langsam wieder klarzukommen, auch wenn ich erstmal wenig auf die Reihe bekam und eher in Projekten mitgeschliffen werden musste. Die KollegInnen wussten irgendwann Stück für Stück, dass ich wieder Single war und dass ich erstmal vor mich hin litt. Viele hatten Natalie ja auch mal kennengelernt, als sie mich im Sommer einmal aus dem Büro abholte. Kurz nachdem mit Natalie Schluss war, bin ich übrigens auch zufällig Julie und Moritz auf der Straße begegnet. Ich war damals kurz im Büro gewesen, keine Ahnung warum, und eilte durch den Kiez nach Hause. Julie strahlte mich an, freute sich, mich mal wiederzusehen, aber ich hatte keine Lust, stehen zu bleiben und murmelte nur ein, es geht gerade nicht, sorry, und ging dann einfach weiter. Das war das letzte Mal, dass ich Julie gesehen habe, im August 2018. Es tut mir leid. So, was ist ansonsten noch passiert? Anfang September fing ich das erste Mal in meinem Leben an zu tindern. Ich wusste sofort, dass das nur im Desaster enden kann. Und tatsächlich, mein erstes Date hatte ich mit einer serbischen Rassistin, die 5 Jahre alte Fotos in ihrem Profil hatte. Also ein bisschen anders aussah, als ich dachte. Und wie formuliere ich es schon, sie war genauso enttäuscht von dem Date wie ich. Wir trafen uns übrigens just an dem Abend, als die Autoübergabe zwischen Chrissy und Natalie stattfinden sollte. Letztlich dauerte das Date nur 1 Stunde und ein Glas Rotwein und Chrissy musste aus Termingründen das Treffen mit Natalie auf den nächsten Morgen verschieben. Im Grunde war an diesem Tag also alles komplett sinnlos. Ich hatte dann 2 Wochen später immerhin zum Ausgleich ein cooles Match, das sich auf 3 Dates erstreckte. Mit einer heißen Österreicherin, in die ich mich unter anderen Umständen richtig krass verliebt hätte. Und sie sich übrigens auch in mich, wie sie mir nach dem 3. Date sagte. Aber am Ende war es die klassische Tinder-Geschichte. Sie kam gerade aus einer 11-jährigen Beziehung und ich hatte 11 Monate Natalie hinter mir. Es war viel zu früh für irgendetwas. Aber schade ist es schon, denn sie war wirklich, wirklich süß. Und der Akzent erst. Naja. Ebenfalls Anfang September war ich dann auf meiner 2. Hochzeit in kurzer Zeit. Meine Freundin und ehemalige Mitstudentin May hat ihren Jakob geheiratet. Und dieses Mal war es eine schöne, undramatische Hochzeit. Auch wenn ich natürlich den Geist von Natalie mit mir herumschleppte, denn ursprünglich war sie ja auch eingeladen gewesen. Vorher hatte es ein bisschen hin und her gegeben, da ich zuerst keine große Lust verspürte, das Leben und die Liebe zu feiern. Aber ganz ehrlich, ich wäre ein schlechter Freund gewesen, wenn ich tatsächlich zu Hause geblieben wäre. Und an jenem Abend lernte ich übrigens auch die männliche Hälfte des Pärchens kennen, das den Elephant Gin produziert. Wir verstanden uns auf Anhieb, wir beiden frauenlosen Lebemänner. Gut, seine Freundin war damals hochschwanger und konnte deshalb nicht dabei sein. Es war also ein besserer Grund als meiner. Aber wie gesagt, ein schöner Abend, ein paar gute Erinnerungsfotos und am Ende das Gefühl, ich bin mehr als nur Schmerz. Anfang Oktober dann traf ich mich das erste Mal seit 16 Jahren mit Flo und André aus meiner alten Band Die Schmutzengel. Ich hatte schon im Sommer per Facebook den Kontakt zu beiden gesucht, um die Chance einer Reunion auszuloten. Und glücklicherweise hatten beide Lust. Zwar waren sowohl Flo als auch André in ihren Familien eingespannt, aber wir verabredeten uns für eine Testbandprobe im kommenden Januar. Diese kleine Geschichte wird also in der 2019er Folge weitererzählt. Dann im November passieren 2 erste Male in meinem Leben. Ich mache das erste Mal beim Movember mit und rasiere mir den Vollbart ab, sodass nur noch ein Oberlippenbart stehen bleibt. Ich bereue dieses Experiment bereits am nächsten Morgen, denn ich sehe wirklich weird aus, wie ein Kleinkrimineller oder so. Am besten stelle ich einfach mal ein Beweisfoto auf Instagram. Aber ebenfalls im November bin ich das erste Mal in meinem Leben in Wien. Ich war damals über die Arbeit bei einer 2-tägigen Konferenz als Speaker eingeladen. Ich sollte über New Work und die passenden Arbeitsumgebungen reden. Und ich muss sagen, Wien ist eine wirklich schöne Stadt und die Leute auf der Konferenz, besonders die Veranstaltenden, waren richtig lustig und wir hatten eine gute Zeit und so. Aber ich wurde, wie auch schon auf Mays Hochzeit, von Natalies Geist verfolgt. Ich konnte abends nicht durch die Gassen der Altstadt wandern, ohne den Wunsch zu haben, das Ganze mit Natalie zu teilen. Ich verstand mich selbst nicht. Oh, und dann noch eine ganz wichtige Sache. Ich habe nach 2005 das erste Mal wieder Kontakt zu Fanny. Ja, Fanny. Ach, Fanny. Schuld, weil man es so nennen mag, war Flo von den Schmutzengeln, der bei einem Klassentreffen Ende November auf Fanny traf und ihr erzählte, dass wir im kommenden Jahr eine Reunion planten. Fanny schrieb mir daraufhin eine Nachricht und wir fingen an, hin und her zu texten, um uns dann im Januar 2019 mal wieder zu treffen. Und was soll ich sagen? Ich hatte Herzklopfen, als ich sie am Berliner Ostkreuz von der S-Bahn abholte. Aber für diese Geschichte ist dann ebenfalls die 2019er Folge da. Cliffhanger. Dann ist auch schon Dezember und das ereignisreiche Jahr 2018 neigt sich langsam dem Ende entgegen. Zwei Tage vor Weihnachten findet das allerletzte Pokerturnier mit meinen damals besten Freunden und meinem Bruder Toni statt. Seit 2006 war das ja Tradition. Getreu dem Motto Glück im Spiel, Pech in der Liebe, gewann ich tatsächlich. Zum dritten und wie gesagt letzten Mal in den 13 Jahren, in denen wir pokerten. Wir wussten das damals nicht, aber in den folgenden Jahren sagte ich erst ab, aus Gründen, über die ich vielleicht in der 2019er Folge sprechen werde. Dann war 2 Jahre Corona und im vergangenen Jahr ist mein Vorschlag für eine Neuauflage des Weihnachtspokerturniers ohne große Reaktion verhallt. Naja. Ich weiß aber noch, wie wir in den ersten Jahren immer gescherzt haben, dass wir das Pokerding so lange durchziehen, bis wir alt und grau sind und im Rollstuhl von unseren Kindern zu den Sessions geschoben werden müssen. Auch wenn das alles am Ende nicht eingetreten ist, bin ich doch dankbar für die gemeinsame Zeit. So, und Silvester hatte ich dieses Mal bei Jule und einer Freundin von ihr verbracht. Wir feierten quasi nur zu dritt, mit Champagner und Tarotkarten legen. Mir war damals einfach nicht nach Party zumute. Ich schwankte ja in den Monaten nach der Trennung immer zwischen den Extremen, okay, das Leben geht weiter und das Leben ohne Natalie ist sinnlos, so bescheuert das auch klingt. Aber es war leider sehr oft so, dass ich das Gefühl hatte, dass das hier gerade gar nicht mein richtiges Leben war, dass das nur ein schlechter Traum war. Gleich würde ich aufwachen und mit gepackten Koffern zum Flughafen fahren. Auf nach Bali. Verrückt, oder? Immerhin habe ich solche Fantasien schon seit 3 Jahren nicht mehr. Und bevor wir gleich den Schlussakkord anschlagen und ich die obligatorischen 3 Fragen am Ende jeder Sendung beantworte, nutze ich die 1 Minute GEMA-Musik für einen Deep Cut. Die Band Zinnober mit dem Lied Im Grunde. Denn es trifft eigentlich perfekt meine Stimmung Ende 2018.
Ihr triumphierendes Dasein, ihr betrunkener Ruhm, sie ist der Traum, den du weiter träumen willst.
Kommen wir also zu den 3 Abschlussfragen. Zuerst, was habe ich im Jahr 2018 gelernt? Nun ja, eine Menge. Also auf jeden Fall, dass die Art und Weise, wie ich Beziehungen führe, auf Dauer nicht gesund ist. Nämlich dieses Bestätigung im Außen zu suchen, weil ich mich selbst nicht genug liebe. Und die 2. Frage, was ist Gott sei Dank aus dieser Zeit vorbei? Die Zeit mit Natalie. Und abschließend das Jahr in einem Wort, Zäsur. Denn mein Selbstbild und mein Blick auf die Welt wurden 2018 einmal auf links gedreht, unfreiwillig. Ja, ich hätte gerne darauf verzichtet, aber heute, im November 2023, bin ich doch froh, dass alles so gekommen ist, wie es gekommen ist. Sonst wäre ich wahrscheinlich heute immer noch im krankhaften Maße auf der Suche nach externer Bestätigung. Ein paar allerletzte Worte noch zu Natalie. Bis auf die unmittelbare Anfangszeit nach der Trennung, bei der ich natürlich absolut selbstzerstörerisch unterwegs war und immer wieder ihre Facebook- und Instagram-Seiten gestalkt habe, habe ich jetzt 5 Jahre lang nicht nachgesehen, was eigentlich aus ihr geworden ist. A. hatte ich sie auf allen Kanälen geblockt und B. hatte ich auch Angst, irgendetwas zu sehen, was plötzlich wieder alte Wunden aufreißt. Ein Hochzeitsfoto vielleicht oder Natalie mit einem Kind auf dem Arm. Solche Sachen eben. Aber ich wollte diesen Folgen auch einen runden Abschluss geben, deshalb habe ich recherchiert. Also, Nathalie lebt immer noch in Stockholm, aber sie ist heute nicht mehr Krankenschwester, sondern hat sich als Bierbrauerin selbstständig gemacht. Das passt auch irgendwie viel besser, denn während unserer Zeit war sie ständig auf der Suche nach neuen IPAs und Pale Ales und so, um sie zu kosten. In diesem Sinne, good for her oder bra für Henne. Keine Ahnung, ob man das auf Schwedisch so sagt. Ich habe sie natürlich nach der Recherche wieder geblockt, denn ich habe ihr und mir und der ganzen Nummer damals zwar vergeben, aber Kontakt will ich trotzdem nicht mehr. Nie wieder. Die offenen Fragen bleiben offen, damit habe ich mich arrangiert. Es gibt also keinen Grund mehr, noch einmal miteinander zu schreiben oder zu reden oder sich aus Versehen über den Weg zu laufen, was zum Beispiel letzten Sommer möglich gewesen wäre, als sie bei einem Bierfestival in Berlin einen eigenen Stand hatte. Das wäre was gewesen. Und der Verlobungsring ist inzwischen eingeschmolzen. Der Juwelier hat ihn zwar nicht zurückgenommen, aber er hat mir eine Goldschmiedin vermittelt, die mir, ich glaube, so ein Viertel des ursprünglichen Kaufpreises dafür gegeben hat. Gut. Bleibt also nur noch das nächste Jahr für die kommende Sendung auszulosen. Ich nehme wie immer meine Kaffeedose mit den vielen, vielen kleinen Zetteln. Und wir haben, 2014. 2014. Das ist auf jeden Fall ein Jahr, bei dem Julie an meiner Seite war oder ich an ihrer, wie auch immer man es sehen will. Oh, und es war Fußball-WM in Brasilien. Während dieser Zeit habe ich als Freelancer Videojournalist gearbeitet. Und ganz wichtig, ich habe Chrissy kennengelernt. Die kennt ihr doch noch, oder? Es wird auf jeden Fall eine gute Geschichte, wie das damals so passiert ist. So, ihr Lieben, danke, dass ihr den wilden Ritt durch 2018 mitgemacht habt. Ich weiß zwar nicht, was in der nächsten Folge passiert, aber ich verspreche hoch und heilig, dass ich mich kürzer fassen will. Wir hören uns also beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens. Schalalala. 1980, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 und natürlich auch 2000. Dies ist das Jahr meines Lebens. Das ist das Jahr meines Lebens. Schalalalala.
2001, 2002, 2003, 2004, 2005 und 6, 2007, 2008 und 9, 2010, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 und
2021, 2022,
dann sind wir fertig, noch ein Jahr machen wir nicht.
Nee. Dies ist das Jahr meines Lebens, schalalala. Dies ist das Jahr meines Lebens.